Sie hören den Podcast von der FMG Region Zofingen, fmgz.ch.
Und zum Schluss noch dies. Die letzte Predigtserie des Teams Geistliche Ausrichtung, die letzte Predigt der letzten Predigtserie. Dass ich jetzt diese Predigt halte, hat wenig damit zu tun, dass ich dieses Team geleitet habe, sondern das waren ganz pragmatische Gründe. Wer hat an welchem Sonntag frei und hat die Möglichkeit, hier diese Predigt zu halten? Seit 2015 haben wir uns immer wieder getroffen, damals in einer besonderen Situation der Gemeinde, hat die damalige Gemeindeleitung gemerkt, wir brauchen Verstärkung, hat dieses Team ins Leben gerufen. Am Anfang haben wir uns noch gemeinsam getroffen, nachher ohne die Gemeindeleitung. Und über all die Jahre hinweg haben wir im Auftrag der Gemeindeleitung verschiedene Themen bearbeitet. Die meiste Zeit und Energie haben wir zweifellos darauf verwendet, Predigtserien vorzubereiten. Wir haben uns immer wieder gefragt, wo steht die Gemeinde in geistlicher Hinsicht? Was ist jetzt dran? Und dafür haben wir uns viel Zeit genommen. Wir hatten pro Jahr 2 Retretten, 24-Stunden-Retretten. Wir haben es uns 9, 10 Mal zu Abendsitzungen beim Bruno zu Hause getroffen. Die Sitzung hat immer begonnen mit einem gemeinsamen Abendessen und ich glaube, das war etwas vom Besseren, was wir gemacht haben. Nicht, dass das, was danach kommt, belanglos war, aber für das Miteinander ist ein gemeinsames Essen nicht zu unterschätzen. Die meisten Kulturen auf dieser Erde wissen das. Hierzulande denken viele, ja, Essen ist nur Nahrungsaufnahme. Was für ein Irrtum. In all den Jahren gab es nur eine einzige personelle Veränderung oder 2, wenn man so will. Am Anfang war der Walter Müller noch da, ich habe ihn noch nicht gesehen. Und dafür ist der Robin Rauch nachher dazugekommen. Wir haben gemerkt, wir sind sehr unterschiedlich und haben immer wieder versucht, diese Unterschiedlichkeit zusammenzusetzen. Ich werde euch jetzt heute Morgen das sagen, was ich auf dem Herzen habe. Wir haben uns für die letzte Predigtserie überlegt, sollen wir einen roten Faden nehmen, ein Oberthema? Dann haben wir gesagt, nein, es soll jeder das sagen, was er oder sie auf dem Herzen hat. Und heute kommt das, was ich auf dem Herzen habe, sehr tief. Das hat jetzt leider nicht sehr viel mit Palmsonntag zu tun und ich entschuldige mich dafür in aller Form. Die, die mich kennen, wissen, ich sehe gerne gute Spielfilme. Gute Spielfilme, gute Story, gute Schauspieler, auch mit etwas Tiefgang, ein paar geistreiche Dialoge. Zu den Spielfilmen, die ich gerne sehe, gehören eher weniger deutsche Spielfilme. Damit kann ich oft nicht so viel anfangen, mit 2 Ausnahmen. Der Vorname und der Nachname. Die Titel deuten schon an, okay. Die 2 Filme haben etwas miteinander zu tun und das sind die 6 Schauspieler, die in beiden Filmen vorkommen und sonst kommt fast niemand vor. Und das, was diese Filme ausmacht, das sind die Dialoge miteinander, wie die miteinander umgehen. Das ist einfach zur Warnung, das ist derber deutscher Humor. In dem Film Der Vorname geht es darum, dass der Herr ganz recht mit seiner Lebenspartnerin, sie ist schwanger und am Anfang gehen sie noch davon aus, es wird ein Junge. Und dann kommen sie zu einem Abendessen zusammen und dann geht natürlich die spannende Frage, wie soll er heißen? Und er sagt, ratet. Und dann raten sie und raten sie und raten sie, bis sie sagen, also gut, sag's. Und er sagt, das Kind soll Adolf heißen. Der Name ist jetzt in Deutschland nicht ganz unbelastet. Und deswegen gibt es eine heiße Diskussion. Das kannst du nicht machen, das kannst du dem Kind nicht antun. Das geht doch nicht. Und ungefähr in der Mitte des Films sagt er, hey Leute, langsam, langsam, das war ein Scherz. Der Junge soll heißen wie mein Vater, Paul. Und der zweite Teil des Films, da geht es darum, was ich dir schon lange mal sagen wollte. Und dann geht's zur Sache, und zwar richtig. Dann für einen Zuschauer wird's lustig, für die, die beteiligt sind, ist es dann weniger lustig. Und in dem Film Der Nachname treffen sich alle auf Lanzarote in einem Ferienhaus und dann fangen sie wieder an, auf den Schwächen und Fehlern der anderen herumzureiten und sich gnadenlos die Begrenzungen und die Schwächen einander vorzuhalten. Sie zicken rum wie Teenager. Schauen wir uns die einzelnen Personen kurz an. Da ist die Dorothea König, die ist nicht nur die Älteste, sondern sie repräsentiert auch eine ältere Generation. Sie ist die Mutter von der Elisabeth und dem Thomas, den werden wir noch kennenlernen. Sie ist verwitwet und sie ist jetzt die Ehefrau von René König, und die beiden haben geheiratet. René König ist Berufsmusiker und eigentlich in ihrer Familie als Sohn aufgewachsen und großgezogen worden. Und die haben jetzt geheiratet. Auch eine nicht ganz einfache Konstellation. Dann haben wir hier die Elisabeth Berger, geborene Böttcher. Und wenn man sich das Gesicht anschaut, das sagt schon sehr viel über ihre Person, über ihre Rolle aus. Und sie ist verheiratet mit Stefan Berger, ein Literaturprofessor. Manche kennen vielleicht den Schauspieler und die wissen, kaum einer kann so gut wie er die Rolle des Arroganten und Zynikers spielen. Das macht er auch hier. Und hier kommt noch ein zusätzliches Element hinzu, er ist geizig. Das verleiht dem Ganzen noch die richtige Würze. Und dann haben wir auf der anderen Seite, da ist der Thomas Böttcher, der Bruder von Elisabeth und logischerweise der Sohn von der Dorothea. Er ging ins Gymnasium, hatte irgendwann keine Lust mehr und hat einfach das Gymnasium abgebrochen. Und der Vater hat das toleriert. Dann hat er aber in der Immobilienbranche Karriere gemacht und hat richtig Geld verdient. Und er ist eben liiert mit der Anna Wittmann. Sie ist die Mutter der gemeinsamen Tochter, also aus dem Paul wurde eine Paula. Und sie ist Schauspielerin von Beruf. Und um es mal diplomatisch zu sagen, den großen Durchbruch hat sie noch vor sich. Und jetzt sind die dort zusammen in den Ferien und gerade so in den ersten beiden Tagen, da lassen sie es an nichts fehlen. Da reiten sie auf den Schwächen und Fehlern der anderen herum. Wie gesagt, für den Zuschauer ist das lustig, wenn man sich in einen der Beteiligten hineinversetzt, eher schmerzhaft. Und am Schluss so des zweiten Tages stehen sie alle auf der Terrasse und dann hält die Mutter Dorothea einen nach dem anderen eine persönliche Standpauke und sagt jedem auf den Kopf zu, du bist so und so einer und du bist so und so einer. Ihrem Ehemann René sagt sie zum Beispiel, du möchtest wie ein erwachsener Mann behandelt werden, dann benimm dich auch so. Und dann sagt sie, hey Leute, wir sind alle nicht perfekt, aber wir sind eine Familie, wir gehören zusammen. Hören wir doch auf, uns gegenseitig fertig zu machen. Und dann dreht sie sich um und geht ins Haus. Wenige Sekunden später steht sie wieder da und sagt eins noch. Wer hat alle meine Haschkekse gegessen? Die Message ist also, nobody is perfect. Jeder von uns hat Fehler und Schwächen. Jeder, und wir kennen auch die von dem anderen. Aber um das alles auszuhalten innerhalb einer Familie, um damit klarzukommen, brauchst du eine Dose mit Haschkeksen. Sonst kannst du das nicht überbrücken. Das ist jetzt heute ein christlicher Gottesdienst und ich möchte nicht Werbung machen für psychoaktive Substanzen. Die Kernfrage ist, gibt es noch einen anderen Weg? Um mit den eigenen Fehlern, Schwächen und Peinlichkeiten auszukommen, so wie mit denen der anderen, als der Konsum psychoaktiver Substanzen, um zu einer inneren Harmonie, einem inneren Frieden zu kommen oder irgendwelchen Verdrängungs- oder Verharmlosungsmechanismen. Ist doch nicht so schlimm und da denke ich gar nicht dran. Zugespitzt, wie können wir die Wahrheit und die Wirklichkeit des Lebens, des eigenen Lebens, und die Realität des Lebens der anderen Menschen, insbesondere derer in meinem näheren Umfeld, ertragen? Ich finde, das ist eine spannende Frage. Ich weiß nicht, wer die sich schon mal in dieser Form gestellt hat, aber in irgendeiner Form begegnet die uns diese Frage immer wieder. Wie kannst du die Wahrheit aushalten, insbesondere wenn sie dir nicht gefällt? Die Wahrheit über dich selbst oder die Wahrheit über die Menschen, die dir sehr nahe stehen. Dazu einen kurzen Bibeltext, nur einen Vers eigentlich. Jesus sagt in Johannes 8, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Viele Christen kennen den Vers, je nachdem auswendig, haben vielleicht schon viele Predigten darüber gehört. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir diesen zentralen Vers versuchen, richtig zu verstehen. Wer schon mal das Johannesevangelium gelesen hat, insbesondere Kapitel 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dort haben wir Reden von Jesus, dort haben wir ganz viele Begegnungen von Jesus mit Menschen aus dem jüdischen Volk, auch mit Pharisäern und Schriftgelehrten. Und über weite Strecken gibt es sehr, sehr, sehr mühsame Dialoge. Weil Jesus auf die eine oder auf die andere Art immer wieder versucht zu sagen, hey Leute, ich bin der Messias. Ich bin der Gesalbte, den Gott im Alten Testament, in unserem Alten Testament versprochen hat. Ich bin der, den Gott gesandt hat und alles, was ich tue, tue ich in seinem Auftrag und in seinem Namen. Ich trete nicht in eigenem Namen auf, ich vertrete keine eigenen Ideen. Ich bin jetzt nicht einfach ein Liberaler, wie viele von euch denken. Ich komme im Namen und im Auftrag von Gott. Und viele Menschen kaufen ihm das nicht ab. Und es gibt, also für uns, unsere Begriffe, sehr mühsame Diskussionen. Ganz schwierig. Und dann heißt es kurz vor diesem Vers 32, Einzelne haben sich Jesus im Sinne des Glaubens, des Vertrauens zugewandt. Sie haben gesagt, doch Jesus, das überzeugt uns, was du da sagst, das glauben wir. Und dann sagt Jesus zu denen noch, zu denen, die jetzt quasi zum Glauben gekommen sind, wenn ihr euch ganz von meinen Worten prägen lasst, wenn meine Worte in euch bleiben, wenn ihr über meine Worte immer und immer und immer wieder nachdenkt, das reflektiert, euch damit auseinandersetzt und wenn ihr von meinen Worten euer Leben prägen lasst, dann seid ihr wirklich meine Jünger, meine Schüler. Und dann kommt dieser Satz und dann, wenn meine Worte in euch bleiben und wenn ihr meine Jünger, meine Schüler seid, dann werdet ihr mit der Zeit immer mehr und immer mehr die Wahrheit erkennen. Und das Erkennen der Wahrheit wird euch immer mehr in die Freiheit führen. Jesus sagt an der Stelle nicht, Halleluja, ihr seid zum Glauben gekommen, jetzt hast du die Wahrheit. Jesus sagt, jetzt hast du einen ganz wichtigen ersten Schritt getan. Aber auf diesem Weg gibt es noch viele, viele, viele weitere Schritte. Und die Tragik in diesem Kontext ist, dass das sind Juden, die zum guten Teil jeden Sonntag in die Synagoge gegangen sind, die die Lesung der alttestamentlichen Texte gehört haben. Das sind Pharisäer, das sind Schriftgelehrte, theologisch gebildete Menschen, die auf den Messias gewartet haben. Und jetzt, wo der leibhaftig vor ihnen steht, erkennen sie ihn nicht. Trotz all ihres theologischen und biblischen Wissens, sie erkennen ihn nicht, als er vor ihnen steht. Sie berufen sich auf ihre Abstammung, hey, wir sind Söhne und Töchter von Abraham. Ja, das ist richtig. Und trotzdem erkennen sie ihn nicht. Sie haben so viel theologisches Wissen und trotzdem erkennen sie den Gesalbten Gottes nicht, als er direkt vor ihnen steht. Was für eine Tragik. Und ein Grund dafür ist, sie haben sich viel mit biblischen Texten auseinandergesetzt, mit der Wahrheit von biblischen Texten. Ein Autor sagt, sie waren sehr gut, speziell die Pharisäer, sie waren gut darin, theologische Schriften zu lesen. Aber sie waren ganz schlecht darin, ihr eigenes Herz zu lesen. Das heißt, sie haben viel zu wenig gespürt und gemerkt und realisiert, was ist die Wahrheit meines eigenen Herzens. Was läuft da ab? Jesus sagt ihnen, ihr merkt gar nicht, wie sehr ihr noch von der Sünde geprägt seid, in unterschiedlicher Gestalt. Ihr merkt das gar nicht. Und darum seid ihr nicht in der Lage, die Wahrheit Gottes zu erkennen, die euch jetzt in der Person Jesu entgegenkommt. Sie waren gut darin, biblische Texte zu lesen, sich mit biblischen Wahrheiten auseinanderzusetzen, aber mit der Realität ihres eigenen Lebens konnten sie sich nicht so gut auseinandersetzen. Was für eine riesige Tragik. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Jesus macht dir sehr deutlich, das ist ein Prozess. Nicht, tack, und jetzt hast du die Wahrheit. Wahrheit ist, der Philipp hat schon angedeutet, ein wichtiger Begriff, nicht nur in der Bibel, sondern im Leben. Als Jesus vor Pilatus stand, im Rahmen des Prozesses, wo er nachher zum Tode verurteilt war, fragt Pilatus an einer Stelle, was ist denn die Wahrheit? Und das ist nicht einfach so eine saloppe Frage. Was ist Wahrheit, ist eine der zentralsten Fragen der Menschheit, die bis heute nicht definitiv geklärt und beantwortet ist. Es ist eine der wichtigsten Fragen in unserem Leben, die bis heute nicht wirklich abschließend geklärt ist. Jetzt könnte man sagen, ja, das ist vielleicht so ein Problem für ein paar Gelehrte in ihren Studierzimmern, die sonst nichts Besseres zu tun haben. Leider nicht. Denn jeder von uns muss Tag für Tag Entscheidungen treffen. Er muss sich überlegen, wie will ich mein Leben gestalten? Und dann geht es irgendwie um die Frage, was nehme ich als wahr an? Was habe ich als Wahrheit erkannt? Worauf verlasse ich mich? Nur ganz kurz, was ist Wahrheit? Wie gesagt, nicht nur Theologen beschäftigen sich damit. Es gibt in der Philosophie verschiedene Theorien, wie man Wahrheit erkennt. Keine Angst, wir bleiben nicht sehr lange bei dieser Folie. Es gibt die sogenannte Korrespondenztheorie, Wahrheit als eine Sprache-Weltbeziehung, oder die Kohärenztheorie, Sätze werden in ein Netz widerspruchsfreier Aussagen eingeordnet. Und wenn es schön widerspruchsfrei ist, dann ist das Wahrheit. Oder die Konsenstheorie, eine Forschergruppe einigt sich über die sogenannte wahre Theorie. Man fragt eigentlich, was ist der Mainstream der Scientific Community, was ist der Mainstream der wissenschaftlichen Gemeinschaft. In diesem Kontext gibt es ein interessantes Bonmot. So wird Nolens, Volens, aus Nonsens, Konsens. Oder es gibt die pragmatische Theorie, Wahrheit ist das, was sich in der Praxis bewährt. Oder die konstruktivistische Richtung, Wahrheit ist nicht etwas, was da ist und was man feststellen und erkennen muss, Wahrheit wird hergestellt. Oder was in den letzten Jahren sehr en vogue war, der postmoderne Ansatz, man sagt, es gibt gar keine allgemeine objektive Wahrheit. Wir verzichten darauf, wir lösen uns von dieser Idee, es gibt nur subjektive Wahrheiten. Das ist deine Wahrheit, das ist deine Wahrheit, das ist deine Wahrheit. Es gibt nur subjektive Wahrheit. Man löst sich von der Idee, es gibt eine objektive Wahrheit. Aber dann ist vor ein paar Jahren etwas Schwieriges passiert. Das hat 2017 einer in der NZZ geschrieben. Plötzlich aber wachen wir auf, weil im Weißen Haus ein Mann sitzt, der es mit der Wahrheit nicht genau nimmt. Plötzlich wollen wir die gute alte Wahrheit zurück und ertragen es kaum, dass da einer seine eigene Sicht der Dinge als Wahrheit ausgibt. Plötzlich sind wir maßlos aufgebracht, weil politische Kreise, die uns missfallen, Wahrheit nach ihrem eigenen Gusto definieren. So wollten wir unsere postmoderne Wahrheitsauflösung nicht verstanden wissen. Da sind einige Leute auf die Welt gekommen. In dem Beitrag von Karl-Heinz Ott sagte, eigentlich war das mit der Postmoderne und es gibt keine objektive Wahrheit. Damit wollten wir die in Rage bringen, die sagt, doch, es gibt eine Wahrheit. Das war was für den Stammtisch. Und jetzt macht plötzlich einer damit Politik. Im einem der mächtigsten Länder dieser Welt. Und er bezieht sich dabei auf den ehemaligen Präsidenten in den USA. Plötzlich sind verschiedene Leute aufgewacht und gemerkt, das mit der Postmoderne ist doch nicht so einfach. Was ist Wahrheit? Ich merke immer wieder auch, es gibt viele Christen, denen ist die Frage sehr wichtig, was ist Wahrheit? Und manchmal schwingt da, wenn sie anfangen zu argumentieren, schwingt doch irgendwie mit, ich habe die Wahrheit. Ich frage mich dann, bist du sicher, was Wahrheit ist? Bist du sicher, dass du weißt, was du unter Wahrheit verstehst und was die Bibel unter Wahrheit versteht? Denn Jesus sagt zum Beispiel in Johannes 14, Vers 6, ich selbst bin der Weg und auch die Wahrheit und das Leben. Nur durch mich findet ein Mensch zum Vater. Ich war mal an einer Tagung, da ging es auch um Wahrheit und um die verschiedenen Wahrheitstheorien. Und darüber wurde referiert. Und dann stand dort ein Professor der Philosophie vorne und hielt einen Vortrag über diese Wahrheitstheorien, die es in der Philosophie gibt. Und kurz vorher hat jemand darüber gesprochen, Jesus, die Wahrheit in Person. Und ich weiß noch, wie er dort stand und sagt, die Wahrheit in Person. Der arme Mann war völlig überfordert damit. Das war ein sehr gebildeter Mensch. Aber mit dieser Konzeption, die Wahrheit in Person, das hatte in seinem Kopf, in seinem Schubladensystem keinen Platz. Der war in dem Moment wirklich überfordert. Man hat das an seinem Gesichtsausdruck sehr anschaulich gesehen. Jesus sagt nicht, das ist die Wahrheit, sondern er sagt, ich bin die Wahrheit. Ich bin die Wahrheit in Person. Das heißt, Wahrheit ist weniger ein theoretisches oder theologisches Wissen oder irgendeine Konzeption, sondern biblisch gesehen geht es zunächst einmal in allererster Linie um die Wahrheit in Person. Und hier geht es um die Frage, wer ist Jesus, wer bist du? Wer bist du wirklich? Es geht um die Realität des Sohnes Gottes und es geht um die Realität des allmächtigen Gottes. Und an der Stelle passiert noch einmal etwas ungeheuer Tragisches. Jesus sagt, nur durch mich findet ein Mensch zum Vater. Und dann sagt Philippus, zeig uns den Vater. Und dann ist Jesus überrascht, vielleicht auch ernüchternd, enttäuscht und sagt, Philippus, jetzt bist du so lange bei mir, über 2 Jahre bist du bei mir und stellst mir eine so komische Frage. Und man spürt, Jesus ist enttäuscht über Philippus. Jetzt bist du so lange bei mir und stellst mir so eine Frage. Philippus, wer mich sieht, sieht den Vater. Da gibt es keinen Unterschied. Wenn du wissen willst, wer der Vater im Himmel ist, dann schau mich an. Das heißt, man kann schon sehr lange Christ sein und trotzdem zentrale Dinge wie nicht erkannt haben. Die Pointe heute Morgen ist, Wahrheit ist vor allem eine personale Wahrheit aus biblischer Sicht. Was ist denn das Wahrheit in Person oder was ist denn eine wahre Person? Eine wahre Person ist eine Person, die zuverlässig ist. Auf die kann ich mich verlassen. Was die sagt, ist wahr, darauf kann ich mich verlassen. Es ist eine authentische Person, eine vertrauenswürdige Person. Und wenn Jesus die Wahrheit in Person ist, dann sollte es für jeden Menschen das Wichtigste sein, diese Person immer besser kennenzulernen. Eine Beziehung zu ihm aufzubauen, diese Beziehung zu vertiefen, diesen Jesus zu lieben. Du kannst Jesus nicht kennenlernen, ohne dass du ihn liebst. Du kannst Jesus nicht lieben, ohne ihm nachzufolgen. Du kannst Jesus nicht nachfolgen, ohne ihm zu dienen. Das gehört alles zusammen. Das ist ein Gesamtpaket, da kann man nicht irgendetwas herausnehmen. Es geht darum, den Sohn des lebendigen Gottes und insgesamt den dreieinigen Gott immer besser kennenzulernen. Dieser Prozess beginnt mit dem, was wir Bekehrung nennen. Und er hört nicht auf, solange wir über diese Erde gehen. Und Paulus sagt, es gibt einen Moment nach diesem Leben. Dann werden wir Gott face to face sehen, von Angesicht zu Angesicht. Dann werden wir richtig erkennen, wer er ist. Erst dann. Auf dieser Erde sind wir Lernende und wir wachsen immer mehr in diese Beziehung hinein. Und das Tragische ist, und das kommt mir auch manchmal bei Christen entgegen, man kann all sein biblisches, theologisches Wissen verwenden, um sich Gott auf Distanz zu halten, um nicht die Begegnung mit ihm zu riskieren. Das tut richtig weh. Das tut richtig weh, wenn man sich das vor Augen führt. Man nimmt all sein biblisches, theologisches Wissen, um sich dem lebendigen Gott auf Distanz zu halten. Was für eine Tragik. Und man muss schon sagen, wenn wir wirklich überzeugt sind, es gibt einen lebendigen, allmächtigen Gott, Schöpfer Himmels und der Erde von Ewigkeit zu Ewigkeit, diesem Gott zu begegnen, das braucht schon ein bisschen Mut, ziemlich viel sogar. Ziemlich viel sogar. Dieser Gott, den wir nur bis zu einem gewissen Grade kennen können, Wahrheit ist in biblisch gesehen sehr, sehr stark ein personal geprägter Begriff. Es geht darum, den lebendigen Gott zu erkennen. Wer bist du wirklich? Und auf dem Hintergrund dieser Frage geht es darum, wie gehe ich nachher mit der Wahrheit meines persönlichen Lebens um? Mit meinen Begrenzungen, mit meinen Fehlern, mit meinen Peinlichkeiten, wie gehe ich damit um? Johannes Calvin, der Reformator in Genf, die Reformation wurde durch drei sogenannte große Reformatoren ausgelöst. Martin Luther war zeitlich der Erste in Deutschland, Ulrich Zwingli in Zürich und dann nachher auch Johannes Calvin, Reformator in Genf. Er war von Haus aus Jurist, war natürlich auch theologisch sehr gebildet, aber ich denke, wenn man liest, was er schreibt, das juristische Denken oder die juristische Art des Denkens, die drückt schon ein bisschen durch. Können jetzt leider nicht ins Detail gehen. Calvin hat ein dickes Buch geschrieben, Unterricht in der christlichen Religion. Man kann sagen, das ist seine Glaubensdogmatik. Ich habe mir das mal gekauft, es ist noch ein wunderschöner alter Schrift, inklusive Stichwortverzeichnis haben wir über 1200 Seiten. Ich gestehe an dieser Stelle, ich habe nicht das ganze Buch gelesen. Im Rahmen vom Theologiestudium haben wir ein paar hundert Seiten in einem Seminar gelesen, uns damit auseinandergesetzt. Spannend finde ich, wie er dieses lange Buch beginnt. Seite 1 oben. Und mir geht's jetzt nur um diesen kleinen Satz auf der Seite. Ohne Selbsterkenntnis keine Gotteserkenntnis. Du kannst Gott nicht erkennen, wenn du nicht erkennst, wer du selber bist. Wenn du deine eigene Begrenzung, dein Elend und deine Defizite und deine Schuld erkennst, wenn du das nicht erkennst, kannst du nicht erkennen, wer Gott ist. Und auf Seite 1 unten, da sagt er das Pendant dazu, ohne Gotteserkenntnis keine Selbsterkenntnis. Wenn du nicht erkennst, wer der lebendige, wahre, ewige Gott ist, dann kann es sein, dass du dich wie selber überschätzt in deinem Hochmut, in deiner Illusion. Und was Calvin hier sagt, Gotteserkenntnis und Selbsterkenntnis sind wie zwei Zahnräder, die ineinander greifen. Ich bin kein Techniker, aber ich glaube, so viel weiß ich. Zwei Zahnräder, die so ineinander greifen, drehen sich nur, wenn beide Räder sich drehen. In dem Moment, wo ein Rad stehen bleibt, bleibt doch das andere stehen. Das heißt, Wachsen in der Gotteserkenntnis geht einher mit einem Wachstum der Selbsterkenntnis. Und das ist die Pointe. Wenn du alles vergisst, was ich heute gesagt habe, dann nimm das hier mit. Diese beiden Sätze, die miteinander verbunden sind. Ohne Selbsterkenntnis keine Gotteserkenntnis. Ohne Gotteserkenntnis keine Selbsterkenntnis. Hier geht es nicht um Wissen, sondern es geht um Erkenntnis, um Wahrheit im personalen Sinne. Gott, wer bist du? Und nachher um die Frage, wer bin ich selbst? Es geht darum, den lebendigen, allmächtigen Gott kennenzulernen. Es zu riskieren, sich ihm zu nahen und sich dabei auch selber besser kennenzulernen. All die Schwierigkeiten, all die Defizite, alles Versagen, alle Schuld, alle Peinlichkeiten. Und hier kommt auf eine für mich beeindruckende, berührende, fast beschämende Art und Weise das Evangelium ins Spiel. Jesus wurde Mensch. Und ich habe es gesagt, er hat sich unendlichen und ungeheuer mühsamen Diskussionen gestellt. Und er hat nicht irgendwo gesagt, ihr wüsstet ihr was, blaset mir doch alle mit an die Schuhe. Ich habe euch nicht nötig. Das muss ich nicht haben. Das gestürmt, das muss ich wirklich nicht haben. Mit welcher Geduld, mit welcher Liebe, auch Demut, er den Menschen und ihren Einwänden begegnet, was er sich alles gefallen lässt. Sogar, dass es nicht nur Tötungsabsichten gab, sondern es gibt Situationen, wo sie Steine aufgehoben haben und wo Jesus untertauchen musste. Jesus weiß, wer die Menschen sind. Jesus weiß, wer du bist. Er sieht hinter deine Kulissen. Er sieht auch das, was du lieber vor dir und erst recht vor anderen verbirgst. Das sieht er alles. Und er will trotzdem mit dir zu tun haben. Kannst du dir das vorstellen? Er will trotzdem mit dir zu tun haben. Ich nehme an, an Karfreitag wird das Abendmahl gefeiert. Beim Abendmahl spricht Jesus davon, trinkt aus diesem Kelch. Mit dieser Kelch symbolisiert mein Blut und mit meinem Blut wird der neue Bund besiegelt. Der Bund heißt, Jesus, Gott sagt zu den Menschen, ähnlich wie im Alten Testament, ich will mit euch verbunden sein, fest verbunden sein, solange du lebst. Und Jesus sagt, ich werde von der Frucht des Weinstockes nicht mehr trinken, bis in der neuen Welt Gottes, bis in der Ewigkeit. Und damit sagt er, dieser Bund hat Bestand über den Tod hinaus. Gott will sich mit dir verbinden, exklusiv. Und er sagt ganz klar, Gott sagt, ich werde diesen Bund nicht brechen. Auf keinen Fall. Ich stehe zu meinem Versprechen. Aber wenn du den Bund brechen solltest, wenn du die Bestimmungen und die Verpflichtungen dieses Bundes übertrittst in irgendeiner Weise, wenn du dich schuldig machst, dann werde ich den Preis dafür bezahlen. Denn in solchen Bündnisverhältnissen damals war klar, wenn einer die Bestimmungen eines Bundes verletzt, dann muss der Übertreter muss die Konsequenzen tragen und die konnten sehr unangenehm und sehr schmerzhaft sein. Und hier sagt Jesus, wenn du den Bund übertrittst, werde ich die Konsequenzen tragen, werde ich für die Schuld aufkommen. Die Konsequenz für deine konkreten Fehlentscheidungen, die musst du tragen. Aber die Schuld, die werde ich übernehmen. Jesus weiß, wer du bist. Er weiß, wie unzuverlässig wir je nachdem sind. Er geht trotzdem ein Bündnis mit uns ein und ist sogar bereit, für uns zu sterben. Leute, das sollte jeder Mensch erfahren. Das sollte jeder Mensch erfahren. Der lebendige Gott. Wahrheit, biblisch gesehen, ist vor allem eine personale Wahrheit. Wer ist der lebendige Gott und wer bin ich? Das ist das Wichtigste zu erkennen. Und es ist eher ein Missverständnis, wenn man Wahrheit als eine Sache, eine Konzeption betrachtet und sagt, jetzt besitze ich die Wahrheit. Das ist sehr verlockend, aber es ist letztlich eine Illusion. Jesus, ich möchte dich als den Wahren immer besser kennenlernen. Ich möchte eine Beziehung zu dir nicht nur aufbauen, ich möchte sie zu dir vertiefen. Ich will dir nachfolgen. Das ist ein Prozess, der sich über die Jahre und Jahrzehnte des Lebens hinwegzieht. Und wenn ich die Bibel lese, dann frage ich mich immer wieder, Gott, was sagt mir das über dich, was sagt mir das über mich? Ich möchte dir nachfolgen, ich möchte dir dienen, dir gehorsam sein, deine Gebote befolgen. Ich vertraue dir mit meinem ganzen Leben. Ich werde Ende dieses Jahres pensioniert. Das ist einerseits schön und zum anderen macht es einem auch bewusst, okay, dann wirst du pensioniert und irgendwann endet auch dein Leben in früher oder späterer Zukunft. Und dann wirst du diesem Gott gegenübertreten. Unausweichlich, unausweichlich. Ich vertraue dir mit meinem Leben. Ich setze alles auf diese Karte. Nicht im Sinne, ich habe die Wahrheit, sondern ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Und ich bin beschämt, dass du die Wahrheit über mich kennst und mich trotzdem annimmst. Ich bin beschämt, Gott, dass du die Wahrheit über mich kennst und deinen Sohn für mich opferst. Es gibt eine Geschichte, da geht ein Mann durch eine Provinzstadt, die er nicht kennt. Und er hat Zeit und er schaut in jedes Schaufenster hinein. Er kommt zu einem Laden, da steht eigentlich im Schaufenster nichts drin, nur ein Notenständer. Und auf dem Notenständer ist ein Zettel und auf dem Zettel steht, was man in diesem Laden kaufen kann. Und dort steht drauf, Wahrheitsladen. Und er sagt sich, da gehe ich mal rein. Und er geht hinein und trifft die Verkäuferin, sagt, ich sehe, das ist ein Wahrheitsladen. Ja, möchten Sie die Wahrheit kaufen? Ja, gern. Ja, was hätten Sie denn gern für eine Wahrheit? Die relative Wahrheit, die statistische Wahrheit oder die ganze Wahrheit? Und der Mann sagt, ja, wenn schon, dann hätte ich gern die ganze Wahrheit. Kommen Sie bitte mit, mein Kollege wird Ihnen helfen. Und er trifft auf einen Mann, der ist, macht so einen etwas mürrischen Eindruck und sagt, ich möchte gern die ganze Wahrheit kaufen. Und dann fragt ihn der Mann, okay, wissen Sie auch, was die ganze Wahrheit kostet? Und er hat sich irgendwie gedacht, hey, wenn ich hier die ganze Wahrheit kaufen kann, dann bin ich bereit, alles zu investieren, was ich irgendwie locker machen kann. Sagt er, nein, was kostet sie denn? Und er sagt, ja, also wenn Sie die ganze Wahrheit hier kaufen und heute und hier mitnehmen wollen, dann wird sie das Ihren inneren Frieden kosten. Und da läuft es ihm eiskalt den Rücken runter und er sagt sich, oh, okay, das habe ich nicht gewusst, dass die ganze Wahrheit so teuer ist. Denn ihm plötzlich wird ihm bewusst, dass es doch angenehmer ist, sich hier und da noch einer Illusion hinzugeben, sich irgendeiner Lüge hinzugeben, insbesondere über sich selbst. Und dass er sich sagt, ja, also wenn der Preis für die ganze Wahrheit so hoch ist, dann vielleicht doch lieber nicht. Und irgendwie kommen wir damit an den Anfang, die ganze Wahrheit, sich der ganzen Wahrheit auszusetzen und die Wahrheit auszuhalten. Also ohne eine Dose Haschkekse schaffst du das nicht. Aber ich würde meinen, je mehr du Gott erkennst und dir bewusst wird und du das erfährst, dass dir der lebendige Gott, dass er dich kennt, wie du bist, er hat die ganze Wahrheit über dich und über alles. Er nimmt dich an, so wie du bist. Er liebt dich, so wie du bist. Das ist nicht irgendeiner, der dich nicht kennt und sagt, oh, doch, du bist ja lieb und gut. Das ist der lebendige Gott. Der sagt, ich kenne dich und ich nehme dich so an, wie du bist. Und ich vergebe dir deine Schuld. Und ich weiß, dass du ein unzuverlässiger Bündnispartner bist. Und trotzdem halte ich an meinem Bund mit dir fest. Wenn du das erkennst, realisierst und erfährst, dann merkst du, dass du dich auch den schwierigen Teilen deiner Person stellen kannst. Deinem Versagen, deinen Peinlichkeiten, deinen Grenzen, deinen Schwächen, Dinge, die nur du selber weißt, Dinge, die öffentlich geworden sind. Das macht dich zum einen sehr, sehr demütig. Aber das ist heilsam. Das ist sehr heilsam. Das macht dich sehr demütig und das macht dich gelassen. Das macht dich gelassen. Und wenn irgendeiner dir deine Schwächen vorhält, kannst du sagen, ich weiß. Ja, nimmst du das auf die leichte Schulter? Nein, nein, nimm das nicht auf die leichte Schulter. Ich weiß. Aber da ist ein Gott, der mir barmherzig ist. Darauf baue ich mein Leben. Das ist die Wahrheit, eine zentrale Wahrheit und Realität meines Lebens. Ohne Gotteserkenntnis keine Selbsterkenntnis, ohne Selbsterkenntnis keine Gotteserkenntnis. Nehmen wir uns einen Moment Zeit, darüber nachzudenken. Was nimmst du daraus mit? Vielleicht legt dir Gott etwas aufs Herz durch seinen guten Geist, legt den Finger auf irgendeinen Punkt, wo du sagst, darüber möchte ich weiter nachdenken, hier möchte ich konkrete Schritte tun. Nehmen wir uns einen Moment der Stille. Allmächtiger, dreieiniger Gott, du unsichtbarer Gott, Schöpfer Himmels und der Erde, des ganzen Universums und auch unserer kleinen Erde. Es ist absolut unverständlich, dass du dich uns zuwendest, dass du diese wunderbare Erde geschaffen hast und sie bis heute erhalten hast. Es ist absolut unverständlich, dass du dich uns Menschen zuwendest, denn was können wir dir schon bieten? Wir sind unzuverlässige Bündnispartner mit unseren Schwächen, Fehlern, mit unserer Schuld, mit unseren Peinlichkeiten. Aber wir nehmen dich beim Wort und vertrauen dir, Jesus, dass du in deiner großen Gnade und Barmherzigkeit, die du am Kreuz bewiesen hast, dass du uns annimmst, so wie wir sind. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, immer mehr auf die Stimme deines guten Geistes zu hören. Bewahr uns davor, dass wir uns an irgendwelchen Wahrheiten festhalten und dich damit auf Distanz halten. Führe uns durch deinen guten Geist immer mehr hinein in deine Wahrheit, wer du bist und wer wir selbst sind. Und ich bitte dich, dass wir dadurch in die Freiheit geführt werden, immer mehr. In die Freiheit, in den inneren Frieden, in die Demut, in die Gelassenheit. Ich bitte dich, dass das in unserem Leben real werden darf, in unserer Gemeinde, und dass wir das auch in spannenden Zeiten glaubhaft bezeugen können.